Hallo und herzlich willkommen hier bei den Brettspielmonstern. Ich bin der Ingo und bei mir ist der.
Ronny.
Und unser Thema unserer ersten Folge heute ist die Top 10 unserer Lieblingsspiele.
Ja, ich erkläre mal kurz, was wir uns dabei gedacht haben. Damit ihr uns ein bisschen kennenlernt und unseren Spielegeschmack auch einordnen könnt, wollen wir einfach mal unsere 10 liebsten Spiele aufzählen. Das Ganze kommt in keinem bestimmten Ranking, also nicht von 1 bis 10 oder von 10 bis 1, sondern von A bis Z. Aber bevor wir anfangen mit den 10 Highlights, hätte ich ein paar Spiele, die ich gerne noch separat nennen würde. Und du, Ingo?
Ja, sofern du sie nicht bereits nennst, würde ich da entsprechend einsteigen.
Ja, ich fange mal mit einem an. Ein Spiel, das relativ neu bei mir in der Sammlung ist, ist Arche Nova. Aber es hat ein sehr großes Potenzial, in meine Top 10 aufzusteigen. Ich habe es bisher 4-mal gespielt und bisher war jede Runde sehr cool. Ist ein bisschen natürlich auch ein bisschen Glück mit den Karten, die man zieht. Aber man kann das auch ganz gut beeinflussen, indem man halt in dem Ruf hochgeht und dann kann man sich auch Karten aus der Auslage nehmen. Ist ein sehr cooles Spiel, hat mir bisher sehr gut gefallen. Das könnte bald in meine Top 10 aufsteigen.
Ja, für mich in diese Liste hier außerhalb der Top 10, wenn man das so sagen kann, kommt für mich auf jeden Fall ein Spiel wie Concordia. Klassisches, ein bisschen Handeln im Mittelmeerraum, Spiel. Schon ein paar Tage älter, aber ich finde, es ist wirklich ein wunderbares Spiel. Mit den Kartenmechanismus, Karten ausspielen, die jeweiligen Aktionen ausführen, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Leider, wie viele Spiele zu selten auf den Tisch gekommen.
Ja, das habe ich auch früher ein paar Mal gespielt, habe ich dann auch wieder verkauft. Aber jetzt seit neuestem gibt es dafür ja eine App, die habe ich ein, zweimal jetzt testweise gespielt. Hat dasselbe Problem für mich wie das eigentliche Spiel. Man vergisst irgendwann einfach, wie viele Punkte man haben könnte aktuell und in welche Richtung man überhaupt gehen will mit den ganzen Karten, die man sich erholt. Also irgendwie bin ich dann meistens in der eigentlichen Aktion so vertieft, dass ich die Punkte total vergesse.
Ja, stimmt, die Punktwertung am Schluss mit den entsprechenden Karten, mit diesen Gottheiten waren es, glaube ich, da. Das stimmt, das ist ein bisschen. Man weiß während des Spiels nicht, wo man steht.
Ja, genau. Gut, mein zweites Spiel, was ich noch vor der Top 10 erwähnen möchte, das wäre Braga Cabotrigni. Das habe ich jetzt schon 8-mal gespielt, ist bei mir knapp unter der Top 10 gelandet. Ja, also im Grunde eigentlich mag ich alles an dem Spiel ziemlich. Es ist halt nur so, dass man gefühlt halt nach 9 Spielen alle Taktiken mal probiert hat und im Grunde das Spiel schon kennt. Also es macht immer noch viel Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, noch was Neues ja finden oder erleben zu müssen oder zu können.
Habe ich leider noch nicht gespielt. Dann mache ich mal weiter. Ein Spiel, was ich schon häufiger gespielt habe, was ich aber jetzt im Moment noch, also was heißt nicht in den Top 10. Ich habe für die Top 10 so ein bisschen was bei mir ausgewählt, wo so ein bisschen von allen möglichen Spielarten so ein bisschen was dabei ist. Deswegen kann ich nicht sagen, das Spiel wäre jetzt außerhalb meiner Top 10 Lieblingsspiele, aber die Ruinen von Arnak ist ja relativ neu. Hat den Spielepreis gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt auch mit der Erweiterung, mit den verschiedenen ja, Expeditionsleitern, die ein bisschen Asymmetrie reinbringen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Aber bei den Malen, wo ich gespielt habe, war es auch nicht immer so, dass zwingend die Forschungsleiste der absolute Gewinnbringer war. Das hört man ja manchmal. Ein sehr schönes Spiel noch. Es gibt noch ein bisschen was zu entdecken.
Ja, dazu sage ich vielleicht nachher noch was. So, dann hätte ich bei mir noch auf der Liste, bevor die Top 10 losgeht, Root. Das habe ich jetzt erst 4-mal gespielt, aber sehr oft auch mal auf der App auch gespielt, die auch sehr gut ist. Aber halt immer nur die Grundvölker. Und da habe ich ja auch dank dir die Erweiterung gekauft.
Gerne.
Und ja, da würde ich gerne noch viel, viel mehr mitspielen und die anderen Völker kennenlernen, aber es ist auch knapp davor, in die Top 10 aufzusteigen.
Gut, dann nehme ich auch noch ein drittes vor den Top 10. Das ist bei mir Blood Rage. Ein, ja, inzwischen ja fast auch schon ein Klassiker. Ein Card Drafting, Dudes on the Map, hau drauf. Spaßspiel, ja, finde ich. Also mit dir habe ich das ja auch schon gespielt, da habe ich nicht viel Land gesehen. Ich habe es auch in anderen Runden schon gesehen. Da war ich dann schon ein bisschen besser. Aber ich habe gewonnen, habe ich glaube ich auch nicht. Aber das ist, also, es bietet irgendwie sehr viele Möglichkeiten, wenn man natürlich die Karten alle kennt, die ganzen Extrakarten hier plus eins, plus zwei, was weiß ich, oder wo man den gegnerische Karte komplett neutralisiert im Kampf. Wenn man das alles kennt, dann ist es vielleicht auch schon ein bisschen besser zu planen. Wenn man das erste Mal spielt, ist man manchmal vielleicht ein bisschen überrascht, was der Gegner alles für Karten hat. Aber im Endeffekt ein sehr, sehr schönes Spiel. Kommt leider auch viel zu selten auf den Tisch.
Ja gut, ein letztes Spiel würde ich noch gerne erwähnen, einfach weil ich es auch sehr oft gespielt habe und es eigentlich super toll ist, aber es hat auch knapp an der Top 10 gescheitert ist. Das wäre Scythe. Scythe habe ich 17 Mal gespielt, unter anderem aber auch bestimmt, ich weiß gar nicht, wie viele Runden es sind, 8 oder sowas, die Kampagne von der Fenris-Erweiterung. Die fand am Ende dann nicht ganz so gut, weil sie ja Mechaniken aushebelt und das Spiel dann teilweise doch sehr stark in eine Richtung lenken kann für manche Spieler. Aber im Großen und Ganzen sieht es toll aus. Es ist einfach erklärt, schnell gespielt. Ist eines meiner Lieblingsspiele. Gut, hast du noch irgendwas oder wollen wir mit der Top 10 beginnen?
Wir können gerne mit der Top 10 beginnen.
Dann fangen wir also von A nach Z an und da wäre bei mir das erste Spiel auf der Liste Blood Rage. Genau, also Blood Rage ist einfach eines der besten Area Control Spiele, die ich kenne. Und es war auch eines der ersten Spiele, wo ich sagte, die Miniaturen machen einfach etwas für das Spielgefühl und heben das Spiel einfach nochmal ein Stückchen höher, als wenn es einfach nur irgendwelche Steinchen wären. Also Miniaturen sind definitiv ganz wichtig für dieses Spiel und bringen einen auch irgendwie da ziemlich rein. Das ist, ja, also ich habe da auch, glaube ich, alle Extras mir geholt. Ich habe alle Kickstarter-Erweiterungen, alles drum und dran. Bin jetzt kurz davor zu belegen, es zu bemalen noch. Also ist auf jeden Fall eines meiner Evergreens. Das wird, glaube ich, nie ausziehen. Das bleibt bei mir auf jeden Fall in den Top 10.
Gut, dann ich mache es auch. Ich mache A bis Z. Architekten des Westfrankenreichs ist für mich in der von dieser, ich sag mal, blauen und roten Reihe von der jeweiligen Trilogie so eins, wo ich eigentlich am meisten Spaß mit hatte. Einfach da es auch sehr, sehr interaktiv, also interaktiv, eine gewisse Interaktivität bietet, denn ich nehme den anderen gefangen und schicke ihn in den Turm und entscheide, wann das sinnvoll ist. Und bis dahin bekommt man immer mehr Ressourcen, je mehr Worker man auf bestimmten Feldern stehen hat. Das hat mir eigentlich auch immer sehr, das macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube, wir haben es während des Lockdowns letztes Mal, haben wir es, glaube ich, mal irgendwann nochmal online gespielt. Das war natürlich so ein bisschen aufwendig mit dem Hin- und Herschieben, aber ist immer wieder ein schönes Spiel.
Ja, definitiv. Gewinnt natürlich um einiges, wenn man es zu dritt oder zu viert spielt. Einfach weil dann das Gefangennehmen sich natürlich deutlich mehr lohnt.
Genau.
Ja, cool. Dann kommen wir zu meinem zweiten Spiel in der Top 10. Das wäre dann C wie Caverna, die Höhlenbauer. Ja, ist eines meiner, ja, wahrscheinlich einer der ersten großen Euros, die ich in meiner Sammlung hatte. Und der Vorteil für mich im Vergleich zu Agricola ist einfach, dass da keine Karten dabei sind. Weil ich immer finde, dieses Kartenziehen und Karten ausspielen bei Agricola ist schon ein bisschen glücksabhängig, was man dann halt zieht, was man da bekommt. Und bei Caverna ist halt alles, was man macht, auf jeden Fall die eigene Entscheidung und kein Glück dabei. Das ist im Grunde dasselbe wie Agricola, nur besser.
Ja, ich habe es hier auch stehen, inklusive Erweiterung, aber leider noch ungespielt. Bei mir, der zweite Buchstabe, also zweites ist auch wieder A wie, Achtung, Arkham Horror, zweite Edition. Liegt einfach daran, weil das ein Spiel ist, was wir hier im Haus schon des Öfteren auch gespielt haben und was auch bei meinem, ich sag mal, bei den Mitbewohnern meines Hauses gut ankommt. Und es hat zwar wirklich eine ganze Menge Ecken und Kanten und ist absolut schwer planbar und sehr natürlich glücksabhängig, Würfel und so weiter, aber es macht einfach Spaß. Teilweise kann es auch dann 3 Stunden dauern, manchmal kann es aber auch nach einer Viertelstunde vorbei sein. Wir laufen durch die Stadt und ich habe bislang auch nur das Grundspiel gespielt, aber das war eigentlich immer ein großer Spaß, deswegen musste es einfach hier auf die Liste.
Ja, ich kann mal ein bisschen spoilern. Bei mir gibt es nur einen einzigen Dungeon Crawler, der in meiner Liste ist. Meistens haben mich die Spiele nicht wirklich richtig gepackt.
Kann ich aber mal überlegen, ob ich drauf komme, welchen du meinst. Ich glaube, ich weiß es.
Er kommt bald. Aber als nächstes ist bei mir erstmal das D in der Liste. Und hier habe ich ein bisschen gemogelt. Denn hier sind 2 Spiele auf einem Platz. Und zwar einmal die verlorenen Ruinen von Anak und einmal Dune Imperium.
Ah ja.
Genau, die beiden habe ich zusammengelegt, weil sie ja schon vom Prinzip her relativ ähnlich sind. Beide ein Deckbuilder und ein Worker Placement Spiel. Zuerst war bei mir eigentlich Dune Imperium höher angesiedelt. Es hat mir mehr Spaß gemacht. Aber jetzt mit der Erweiterung von Anak, mit den unterschiedlichen Startbedingungen und den unterschiedlichen Charakteren, da hat es doch nochmal deutlich dazu gewonnen und jetzt sind die für mich beide einfach so gut, dass ich beide damit reinnehmen wollte.
Was gefällt dir bei Dune Imperium besonders?
Naja, bei Dune Imperium im Vergleich zu Anak gefällt mir auf jeden Fall natürlich die Schlacht sehr cool, die ja überhaupt keinen Glücksanteil in dem Sinne hat. Ja, klar, man kann die
Intrigenkarten
spielen, genau. Die können natürlich schon was entscheiden, aber ansonsten weiß jeder, was er da macht und jeder kann sehen, was du dir holen kannst und wie du arbeiten kannst. Und ja, also es ist einfach nochmal ein Tick konfrontativer, also dass man halt wirklich so sich auch stärker, noch stärker die Plätze wegnimmt als bei Anak und dann halt noch stärker durch den Kampf da nochmal sich um was Bestimmtes ja streitet, dass man sagt, okay, hier, das will ich jetzt quasi mir erobern, das will ich gewinnen. Und das ist halt der Tick, der mir da besser gefällt, aber jetzt durch die Erweiterung von Anak gefällt mir halt da vor allem, ja, da sind die Charaktere nochmal unterschiedlicher als bei Dune Imperium. Also es ist nochmal intensiver, andere Voraussetzungen und anderer Spielablauf als bei Dunes.
Okay, ich komme möglicherweise nochmal zu Dune. Das dritte Spiel hat auch ein A, ist auch schon ein bisschen älter, aber das hat dann immer, also das war wirklich immer ein Spaß auf dem Tisch. Kann man sich auch prima drüber ärgern. Es geht über Aufbruch zum roten Planeten. Das haben wir ja, glaube ich, auch mal gespielt gemeinsam mit einer Gruppe und das war einfach, ja. Also wie man da den Mars besiedelt und den Mond besiedelt und die anderen einfach mal mit der Rakete von ganz woanders hinschickt, wo sie gar nicht hinwollen. Und also das und auch in anderen Gruppen ist dieses Spiel eigentlich immer gut angekommen. Wie gesagt, es bietet auch gewisses Frustpotenzial und ein bisschen Ärgerpotenzial. Das muss man natürlich abkönnen, aber ist auch, glaube ich, im Moment nicht zu kriegen. Aber ist ein wunderbares Spiel, was für mich so ein bisschen in Richtung, naja, Partyspiel ist das falsch, aber da braucht man natürlich schon mehrere Leute, die mitspielen. Also, und da hatte ich das, da hatten wir immer Spaß.
Ja, das war, glaube ich, sogar einer unserer ersten Spiele, die wir zusammen gespielt haben.
Genau.
Habe ich ja auch in meiner Sammlung, mag ich auch. Der einzige Nachteil dem Spiel ist, dass es von allen Spielern eine sehr aufmerksame Spielart voraussetzt. Denn wenn die Spieler sich irgendwo in so einen Kleinkrieg verzetteln und nur gegeneinander quasi zu zweit kämpfen, dann kann es halt schnell passieren, dass ein anderer Spieler dadurch stark profitiert und im Grunde davon rennt. Also Alle müssen aufpassen, dass sie nicht nur ihr eigenes Ziel und nicht nur ihre eigenen 2 Orte da im Auge behalten, sondern dass sie halt gucken, was die anderen Spieler gerade machen, wer führt und müssen halt auch wirklich den Führenden einfangen. Ansonsten kann der halt, wenn man den in Ruhe lässt, super schnell ganz weit davonlaufen und dann unholbar sein. Aber ja, gefällt mir auch sehr gut.
Das ist richtig.
Ja, dann bin ich schon bei E. Und bei E kann eigentlich nur ein Spiel kommen, das ist Everdell. Everdell ist einfach nur Hammer von der Optik, ist Hammer von den ganzen Komponenten, die so toll ausgearbeitet und so schön sind, vor allem halt in der Kickstarter Edition, die ich auch habe, mit den Metallmünzen und allem drum und dran. Also, man hört ja oft, dass Leute sagen, ein Problem an Everdell wäre, dass man zu unterschiedlichen Zeiten das Spiel beenden könnte. Aber das ist eigentlich nur der Fall, wenn du gegen einen deutlich schwachen oder stärkeren Gegner spielst. Weil sobald die Spieler ähnlich gut spielen und ähnlich das Spiel kennen, passiert das eigentlich gar nicht mehr. Dann wird einfach das Ganze ausgleichen. Man wird vielleicht höchstens 3, 4 Züge noch machen, bevor der andere dann quasi seine Punkte zählen kann. Aber im Großen und Ganzen hört man ungefähr gleich auf.
Was mir bei Everdell ganz besonders imponiert jedes Mal, ist dieser Unterschied ganz am Anfang, so gerade in der ersten Jahreszeit oder sogar noch in die zweite Jahreszeit hinein, hat man so kaum Ressourcen, kaum irgendwas auf der Hand. Man weiß irgendwie gar nicht richtig, wie man, gerade wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, es zieht sich alles so ein bisschen und man denkt sich, es ist, oder umgekehrt. Es ist ziemlich schnell vorbei und man denkt sich, wie soll ich hier auf irgendwelche Punkte kommen? Und dann gerade gegen Ende in der letzten Jahreszeit plötzlich hat man alle möglichen Möglichkeiten und man hat hier Ketteneffekte und dann hier und da und die Karte wirkt darauf, dass ich das günstiger kriege und so weiter. Das finde ich, das haben viele Spiele, aber gerade bei Everdell ist mir das irgendwie sehr positiv in Erinnerung, dass ich am Anfang dachte, so, ja gut, jetzt haben wir hier alle unsere erste Jahreszeit beendet und so, super, liegt eine Karte da, ja.
Ja, stimmt, das geht mir ähnlich. Also ich habe auch am Anfang, als erstmal gespielt habe, dachte ich auch so, okay, man kriegt keine Startressourcen. Also, wie soll das funktionieren, ne? Also mit nichts anfangen und wie sollst du da dann überhaupt irgendwas reißen? Aber am Ende geht es tatsächlich trotzdem und man kriegt eigentlich fast immer die 15 von seinem Gebiet voll. Die 15 Bewohner oder Gebäude.
Genau. Bei mir die nächste, dann sage ich jetzt gar nicht so viel zu, das hast du auch schon genannt, das war Dune Imperium.
Ach ja, seit bei dir also Ana quasi ist nicht ganz reingeschaut, aber Dune Imperium ist dann auch rein.
Genau, also Dune Imperium für mich ist einfach dieses Wettrennen, ja, dieses Wettrennen auf 10 Punkte und da kann das auch sehr schnell gehen. Also selbst wenn es am Schluss noch in der letzten Runde so irgendwie 7-8-9 steht, ist noch nicht gesagt, dass der die 9 hat, am Schluss auch wirklich als erster durchs Ziel geht. Ja, da geht immer sehr viel. Ja, natürlich durch die berühmten Intrigenkarten. Ja, die Erfahrung musste ich ja auch schon machen. Da kann man ziemlich einen auf die Mütze kriegen bei. Aber ja, also das zu dem, was du schon gesagt hast. Ein sehr schönes Spiel. Den Film habe ich leider noch nicht gesehen. Das muss ich noch nachholen.
Ja, stimmt, aber du hast jetzt auch recht. Das Wettrennen habe ich ganz vergessen. Das ist definitiv auch ein kleiner Vorteil im Vergleich zu Arnak, weil bei Arnak diese 5 Runden, da hast du dann irgendwann das Gefühl, so, jetzt bin ich eigentlich gerade erst ins Laufen gekommen, jetzt sind die 5 Runden schon vorbei. Also es kommt dann immer so vor, als hätte man zu wenig Zeit. Und bei dem Dune Imperium mit den Wettrennen auf die 10 Punkte hast du ja immer dieses Ziel, 10 Punkte vor Augen und hast niemals das Gefühl, dass du jetzt irgendwie gerade erst anfängst und es ist schon vorbei, sondern du hast immer so dieses jetzt noch schnell 2, 3 Punkte machen, dann habe ich es geschafft.
Genau.
Also es ist ein anderes Gefühl, als man nach 5 Runden immer weiß, jetzt ist das Ende. Ja gut, dann geht's bei mir weiter mit G wie Gaia Project. Der Nachfolger von Terra Mystica gefällt mir ein Tick besser als Terra Mystica. Nicht nur das Setting, das gefällt mir zwar auch ein bisschen besser als die Fantasy-Welt, aber also im Grunde, ja, also es ist alles irgendwie ein Tick besser, ein Tick feiner ausgearbeitet, auch ein Tick anspruchsvoller, aber also mir gefällt es einfach nochmal ein gutes Stück besser als das andere, als Terra Mystica. Und ja, da wird, glaube ich, bei mir auch, das wird wahrscheinlich auch nie ausziehen und so schnell aus den Top 10 auch nicht rausgeworfen werden.
Ja, dann kommt bei mir der Buchstabe F. Haben wir kürzlich gespielt auch. F wie Flamme Rouge. Ja, Rennspiel, Fahrrad, Tour de France, etc. Man hat den Rouleur und den Sprinteur. denen man verschiedene Karten zuweist. Und da kann man doch ziemlich schöne, wie soll ich sagen, ja, da gibt es ziemlich schöne Effekte mit dem Windschatten etc. Also da kann man schon, es hat bislang immer für Gaudi gesorgt am Tisch, egal wo wir das gespielt haben. Ein schönes Spiel. Es gibt noch andere schöne Rennspiele, aber ich finde Flamme Rouge gerade das Fahrradthema mit den beiden unterschiedlichen Fahrern, die unterschiedliche Werte haben auf ihren Karten, finde ich ganz schön umgesetzt.
Ja, ich finde es auch ganz toll. Also vor allem auch der sehr flexible Aufbau der Karten, dass du immer eine andere Rennstrecke haben kannst.
Genau.
Und leider noch nicht sehr viel gespielt. Die Erweiterung bringt natürlich dann auch nochmal coole Extras rein. Aber leider ist mir auch oft meistens nur das Grundspiel auf den Tisch gekommen, weil einfach neue Leute dabei und dann fängst du erstmal mit den einfachen Sachen an. Aber auch ein sehr schönes Spiel, definitiv. Ja, dann ist bei mir das nächste noch ein G und das ist der Dungeon Crawler, den ich erwähnt habe. Weißt du, welches ist?
Gloomhaven. Ich bin ich
Richtig.
mir aber nicht sicher, ob nur Gloomhaven oder ob Gloomhaven Pranken des
Nein,
Löwen
nein, es
heißt.
ist Gloomhaven. Pranken des Löwen habe ich auch gespielt, das ist auch ein schönes Spiel. Ist vor allem sehr cool als Einstieg geeignet, kann man ganz toll verwenden, um in Gloomhaven reinzukommen. Aber im Vergleich zu Gloomhaven ist es nicht wirklich vergleichbar, also nicht genauso gut. Gloomhaven hat einfach, es bietet einfach nochmal mehr Auswahl, nochmal mehr Möglichkeiten, mehr Charaktere, mehr Geschichte. Also, ich habe jetzt insgesamt 51 Partien gespielt. Das ist wahrscheinlich mit Abstand das meiste, was ich überhaupt je bei irgendeinem Brettspiel gespielt habe. Und ja, wir haben jetzt die Geschichte, die Hauptquest einmal komplett durch, haben jetzt den Endgegner besiegt und werden trotzdem noch ein, zweimal mit einem anderen Charakter weiterspielen. Und ist auch das Spiel, wo ich jetzt fast alle Figuren bemalt habe. Und ja, also ich bin aktuell im Überlegen, weil ich habe diese wieder entfernbaren Aufkleber mir gekauft gehabt. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Aufkleber alle wieder abmache und es wieder auf Null zurücksetze und von vorne anfange. Oder ob ich die Aufkleber abmache und sie mit den normalen Aufklebern drauf mache und das Spiel halt dann immer so weiterspiele, wie es aktuell ist. Also ja, letztendlich ein super Spiel. Also mein Problem ist, ich denke, dass ich möchte auch Frosthaven spielen, aber gleichzeitig möchte ich den anderen Gloomhaven auch nicht verkaufen oder weggeben, weil ich irgendwie so drin das Gefühl habe, ich möchte es gerne nochmal spielen oder gerne wieder spielen. Und vielleicht kommt ja irgendwann die Gelegenheit, mit dem anderen quasi nochmal von vorne anzufangen.
Ich finde es vor allem bemerkenswert, wenn man sagt, man hat 51 Partien gespielt, dass man dann immer sagt, und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Also
Ja.
das haben die wenigsten Spiele.
Ja, also da gab es auch Tiefen. Also wir hatten auch ein, zweimal, also ich hatte auch mal einen Charakter gehabt, den fand ich gar nicht gut. Und den zu spielen war echt furchtbar und das ist langweilig. Und da war ich auch dabei zu sagen, ah, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr spielen. Aber dann habe ich einfach den Charakter in die Rente geschickt, beziehungsweise einfach gewechselt. Und dann mit dem neuen Charakter war wieder Spaß da und dann ging es wieder von vorne los. Und ja, also das ist auch wirklich das Coole daran, jeder Charakter spielt sich ein bisschen anders da, hat ganz andere Karten. Auch wenn der Mechanismus der gleiche ist, ist die Art und Weise, wie du ihn spielst, anders da. Und das macht dann irgendwie immer jedes Mal Spaß, ihn hochzuleveln und ihn auszubauen mit neuen Fähigkeiten und neuen ja, Gegenständen. Also es ist wirklich super cool gemacht.
Nur bei mir, ich muss jetzt dazu noch vorausschicken, jetzt habe ich von dir Gloomhaven oder Pranken des Löwen oder Gaia Project. Es gibt ja noch Terra Mystica, es gibt so viele tolle Sachen, es gibt auch viele tolle Sachen, die ich noch gar nicht gespielt habe. Deswegen, das nächste Spiel ist wirklich eins, was mir einfach das ist ein kleines Herzensspiel. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist so ein Herzensspiel. Und das Spiel beginnt mit L und das heißt Lords of Cydid. Lords of Cydid war auch eines der, ja, ich sage mal, eines der ersten moderneren Brettspiele, die so für mich, mit denen ich in Berührung gekommen bin, wo es um Programmierung geht, wo man auch mal richtig daneben liegen kann. Man kommt zum Ort, hat sich gedacht, ich habe mega alles ausgerechnet, ich weiß genau, wie ich an die entsprechenden Kerle, die man sich da einsammelt, rankomme. Und dann ist man da und dann ist da keiner mehr, ja. Und dann will man danach das Monster da umnieten und das Monster ist aber auch nicht mehr da. Oder man hat gar nicht, also es hat einfach immer Spaß gemacht und es gibt viel bessere Spiele als Lord of Sigrid, aber für mich gehört es in die so eine Top-10-Liste rein, weil das war einfach, ja, das hat einen so ein bisschen die Augen geöffnet, was so geht. Also wo viele Leute von vor 25 Jahren sagen, ja, das war dann Siedler von Catan, hat mir in dem Zusammenhang einfach so ein bisschen die Augen geöffnet, was so die modernen Brettspiele alles so leisten können, was man vorher nicht so hatte. Und das war eines der ersten mit diesem Programmiermechanismus. Und deswegen gehört es für mich auf so eine Liste drauf. Auch wenn es mit Sicherheit viel, viel bessere Spiele gibt als Lords of Sigrid. Aber das wird immer seinen Platz haben hier.
Ich kann es verstehen. Finde ich auch super geiles Spiel. Haben auch, glaube ich, wir zwei zusammen mit eines der ersten Spiele, die wir gespielt haben. Mhm. Ist natürlich dahingehend immer schwierig, dass es eigentlich wirklich erst ab 4 Personen richtig funktioniert.
Richtig.
Aber ja, also ich finde es auch super cool. Auch die Idee, dass man am Ende ausscheiden kann, weil man in der ersten Wertung, genau, die gewertet wird, einfach der Schlechteste ist und obwohl, genau, man in den nächsten beiden der Beste wäre, genau, finde ich auch irgendwie ganz coole Idee. Das ist, macht das Spiel irgendwie ganz anders. Man spielt ganz anders mit der Idee im Hintergrund, dass man halt überlegen muss, ja, ich muss aber eigentlich da besser werden, weil sonst bin ich in der ersten Runde raus. Und das ist schon irgendwie ganz cool, ja. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Auch das mit dem Programmieren und man weiß nie, ob man am Ende wirklich das bekommt, was man plante. Das ist auch super cool, das stimmt.
Richtig.
Ja, dann wäre mein nächstes Spiel auf der Liste. Das wäre Nemesis. Nemesis ist dahingehend einfach super cool, dass, ja, also ich glaube, wenn man da ein Spiel haben möchte, wo man sagt, ich möchte die Story wirklich fühlen. Also ich möchte wirklich das Gefühl haben, dass ich das, was ich da tue, auch wirklich erlebe. Dann gibt es, glaube ich, kaum ein besseres Spiel als Nemesis. Weil das Gefühl, an Bord eines Raumschiffs zu sein und dass da Aliens irgendwo in den Schächten lauern und jederzeit rausspringen können und dass du den Leuten, die mit dir an Bord sind, nicht wirklich vertrauen kannst, das kommt sofort jederzeit rüber und man fühlt sich wirklich so, als wäre man da und würde das quasi jetzt in dem Augenblick erleben und man hat jedes Mal Angst, wenn man einen neuen Raum aufdeckt oder betritt und man hat auch Angst, wenn man einen Raum betritt und weiß, dass vielleicht der andere Spieler drüben reingehen könnte und jetzt die Luftschleuse öffnen könnte. Also es ist wirklich super cool und hat mir super viel Spaß gemacht. Hab's noch gar nicht so oft gespielt, aber jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, war das ein unfassbares Erlebnis. Habe aber auch, glaube ich, nur einmal gewonnen überhaupt. Sonst bin ich immer gestorben, entweder durch die Aliens oder halt einfach, dass das Raumschiff explodiert ist oder zum falschen Ort geflogen ist. Aber ja, wie gesagt, also super tolles Spiel. Das wird bei mir, glaube ich, auch nie ausziehen.
Ja, es kam hier leider noch nicht auf den Tisch. Es befindet sich in diesem Raum, aber es kam noch nicht auf den Tisch. Gut, das nächste ist auch ein Klassiker, sage ich mal, inzwischen. Will ich auch gar nicht so viele Worte zu verlieren, aber P wie Pandemic. In seiner Ursprungsform, natürlich später Legacy und so weiter und so fort, ist auch ein Spiel, was für mich vom Mechanismus her, der ja auch jetzt immer noch lebt. Ich glaube, demnächst kommt auch was Neues raus mit dem Pandemie-Mechanismus, was mit Pandemie an sich aber nichts mehr zu tun hat, mit diesem World of Warcraft, glaube ich. Ja, also Pandemie an sich hier auch in diesem Haushalt mehr als genug gespielt. Hat immer wieder Spaß gemacht. Braucht man gar nicht mehr groß zu erklären. Ist einfach ein Klassiker und gehört für mich auf diese Liste drauf. Und in allen möglichen Formen. Also wie gesagt, Legacy Season 1. Es gibt ja noch das Pandemic Iberia, Pandemic Cthulhu, Pandemic, also alle gut und natürlich irgendwann hat man alles mal gesehen, aber es ist einfach ein Klassiker, der auf die Liste drauf gehört für mich.
Ja, das ist der erste Punkt, wo ich dir widersprechen muss. Das ist einer der schlimmsten und furchtbarsten Spiele ever. Ich kann das Spiel überhaupt nicht leiden. Also das ist so ein für mich so ein langweiliges, also klar, ich habe es auch ein paar Mal gespielt gehabt. Ich habe auch das Pandemic Legacy gespielt, vor allem Season 1 haben wir durchgespielt, Season 2 haben wir abgebrochen, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber ich weiß nicht, diesen Mechanismus und das Kartenglück, was du jetzt da für Karten ziehst und wo jetzt dann eine Seuche ausbricht, also das hat mich nie wirklich abgeholt. Also
Ja.
Ich finde es eher bäh als juhu.
Ja, fair enough. Also kann man nicht, kann ich an sich nicht widersprechen. Natürlich ist da Kartenglück dabei und aber einfach von den Erfahrungen hier, wie gesagt, auch gerade hier mit den in meinem Haushalt lebenden Personen, habe ich da immer Spaß gehabt. Und natürlich war dann irgendwann Pandemic Legacy Season 1, haben wir dann einmal im Freundeskreis gespielt, dann haben wir es nochmal so zu zweit gespielt. Da war dann am Ende schon so ein bisschen so dieses, ah ja, was kommt denn jetzt noch? Ah, noch eins, ja. Klar, aber an sich dieser Mechanismus und dieses Rumreisen, uns hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Aber fair enough, ich verstehe natürlich die Kritikpunkte.
Ja, jetzt erzähle ich aber von einem richtig guten Spiel. Und zwar ein Spiel, was jetzt auch so gar nicht zu den anderen bisher von mir genannten Spielen passt, aber was, glaube ich, mit jeder Gruppe, die ich es gespielt habe, immer super ankam und immer ein Highlight ist und die Leute haben immer Spaß damit. Tempel des Schreckens.
Ja, das wäre mein nächstes Spiel auf der Liste bei mir auch gewesen.
Ah ja, da haben wir jetzt eine Überschneidung, ja. Das ist einfach ein Knaller. Also mit so wenig, so viel zu machen, dass man einfach jetzt sagt, okay, du hast jetzt hier Schätze, du hast jetzt hier leere Räume und ein, zwei Feuerfallen und jetzt kriegst du deine geheime Rolle und jetzt musst du versuchen, das zu verhindern oder musst es versuchen zu finden, die Schätze. Und wie du den Leuten dann, wie man diskutiert und sich gegenseitig nicht traut oder denkt, ist, okay, der ist auf jeden Fall safe und am Ende war es doch der Böse, also beziehungsweise der Böse. Ist ja auch in dem Spiel schwierig zu sagen, ne? Letztendlich sind das eine ja Schatzräuber und das andere sind ja eigentlich Wächter des Schatzes. Also theoretisch
Genau.
sind eigentlich die Wächter die Guten.
Richtig.
Also ja, es war super toll, wie man versucht dann halt das zu verheimlichen und dann am Ende aufzudecken. Da hatten wir schon die tollsten Erlebnisse, wie man wirklich, dass im Grunde du so tust, als wärst du ein Schatzjäger. Und beschuldigst einen und tust ihn richtig reinreiten und sagst, du bist doch auf jeden Fall ein Wächter und sowas und alle glauben dir und es war auch ein Wächter, aber am Ende bist du auch ein Wächter und hast es nur bis zur letzten Runde quasi rausgezögert, um dich dann zu enttarnen und dann noch zu verhindern in der letzten Runde, dass der Schatz aufgelegt wird und dann gewinnen die Wächter. Das ist teilweise super, also wirklich, da gab es die tollsten Erlebnisse, die tollsten Spiele, deswegen auf jeden Fall. Ein Spiel, was man mir auch niemals ausziehen wird und was wahrscheinlich auch eins von den Spielen ist, wo die Karten schon am abgegriffensten sind, weil es schon so oft gespielt wurde.
Ja, ich kann dem nur beipflichten. Also Tempel des Schreckens ist, glaube ich, nach Pandemic Legacy, was ja naturgemäß sehr oft gespielt wird, bei mir das meistgespielte und gelockte Spiel. Über 20 Runden. Du warst bei ein paar dabei und ein paar Mal war es auch eng dran, dass ich dich danach nochmal anrufe, weil du es wirklich sehr gut drauf hast, dieses Spiel so zu spielen, dass dir alle Leute glauben und man selber denkt sich die ganze Zeit, nee, nee. Glaubt dem doch nicht. Und es ist, ja, es war immer wieder sehr nice. Natürlich umgekehrt ging das auch ganz gut, aber nee, also Tempel des Schreckens steht bei mir auch auf dieser Liste. Nach P kommt T, Tempel des Schreckens.
Ja, dann kommt bei mir nochmal ein T. Und ich wäre jetzt auch sehr verwundert, wenn es bei dir nicht kommen würde. Terraforming Mars.
Auf dieser Liste hier ist es nicht drauf, nein.
Boah, okay. Also Terraforming Mars ist auch eines der Spiele, die ich wahrscheinlich mit am meisten gespielt habe. Also, wenn man das Brettspiel an sich nimmt, kommt es wahrscheinlich nach Gloomhaven mit 51 von Gloomhaven und dann 21 von Brettspiel Terraforming Mars. Aber ich habe das auch als App so oft gespielt. Also das ist, glaube ich, wenn man das dazu rechnen würde, bin ich da garantiert fast bei, ich will nicht lügen, aber bestimmt 200 Partien. Also ich habe das so oft gespielt gehabt als App. Und mir ist es immer noch nicht langweilig. Ich finde es immer noch toll. Ich habe ja auch die Miniaturen jetzt beim letzten Kickstarter mir geholt, dass die Blättchen quasi nochmal schön aussehen. Ja,
Ja,
das würde ich jederzeit wieder spielen. Also bleibt bei mir auf jeden Fall in den Top 10.
also damit wir uns nicht falsch verstehen, Terraforming Mars ist ein super Spiel, selbstverständlich. Aber wie gesagt, dass so Spiele wie Lords of Siddith auf der Liste draufstehen und Terraforming Mars nicht, heißt für mich nicht, dass Terraforming Mars das schlechtere Spiel ist. Aber für mich persönlich einfach habe ich mir gedacht, so Lords of Siddith, das kommt eher auf die Liste als Terraforming Mars. Für mich, einfach nur für mich. Das gilt genauso für Brass oder für Star Wars Rebellion oder was weiß ich. Ich könnte noch ein paar Spiele jetzt einfach aufzählen. andere Spiele, die ich einfach noch nicht gespielt habe. Ja, also deswegen, klar, Terraforming Mars, super Spiel. Ja. Bei mir auch das nächste Spiel, V wie Willen des Wahnsinns. Ein appgestützter Dungeon Crawler, der auch hier in diesem Haushalt bereits für viel Freude gesorgt hat, auch schon für viel Frust und Verdruss. Es gibt da so ein oder andere Szenarien, die sehr schwer zu knacken sind, die wir nie geschafft haben. Aber wir finden es auch trotz App immer wieder irgendwie thematisch. Es ist total glücksabhängig mit dem Würfeln etc. pp. Aber es kam hier schon sehr häufig auf den Tisch und hat immer wieder für große Freude gesorgt, ja. Trotz der App-Unterstützung.
Ich habe vor vielen Jahren einmal, glaube ich, eine Partie mitgespielt, aber noch damals.
Die erste Version.
Ja, die erste Edition. Version. Ich kann mich aber an fast nichts mehr erinnern. Hat sich auch damals für mich so angefühlt. Das war für mich die erste Partie, habe das Spiel nicht gekannt. Und die anderen kannten das teilweise schon sehr gut. Und es war so ein bisschen so, ja, mach mal das da. Und das wäre jetzt im Grunde logisch, mach mal das da, mach mal das da. Also ich habe mich so gespielt gefühlt.
Ja. Ja gut, ist natürlich ein kooperatives Spiel und das lebt ja, das hat ja immer es hat ja häufig die Gefahr, dass sich da jemand hinsetzt und sagt, du machst jetzt mal das, ist bei Pandemic ja genauso.
Naja.
Das Alpha-Problem.
Ja. Nun gut, dann gibt es nur noch eins auf meiner Liste und hier habe ich jetzt wieder ein bisschen gemogelt, denn das Spiel steht eigentlich für ganz viele andere Spiele. Und zwar habe ich da U wie Unlock.
Mhm.
Aber das steht jetzt sowohl für die ganze Unlock-Reihe als auch für das E wie Escape Room, das Spiel. Also die beiden zusammengenommen sind so meine Room-Escape-Spiele, meine Rätselspiele, die ich super gerne spiele und die ich super toll finde. Auch Exit habe ich natürlich viele gespielt und finde ich auch gut. Aber bei mir ist das Exit meistens eher, finde ich, ein bisschen zu unthematisch. Die Rätsel sind halt meistens sehr abstrakt und haben eigentlich nichts mit dem Thema so richtig zu tun. Bei Unlock mit der App und bei Escape Room dank ja auch der Schlüssel und der
Code.
Ja, also die haben auch ein paar ja coole Ideen drin gehabt, die ja auch aus dem Spiel teilweise rausgehen. Hm. Das fand ich auch sehr cool. Und ja, die beiden Sachen sind im Grunde ja meine Room-Escape-Spiele, die ich super toll finde und super gerne spiele und jederzeit wieder spielen würde. Ja, deswegen mussten die als Gruppe, als gemeinsames Erlebnis auf die Liste drauf. Seit neuestem kommt da auch jetzt dazu, was ich jetzt auch ein paar Mal mehr gespielt habe und auch eigentlich echt cool finde, sind dann auch noch die Sherlock-Fälle. Das heißt, kein Room-Escape, es ist halt mehr ein Krimi, aber geht bei mir so in die Richtung des Rätsel, des, ja, im Grunde den Fall lösen, das ist alles im Grunde dasselbe.
Mhm. Hast du denn bei Escape Room The Game dir auch alle Materialien, die du vorher zerschnitten hast, wieder runtergeladen und neu ausgedruckt?
Ja, habe ich. Ich habe tatsächlich alle Spiele, die ich gespielt habe, auch wieder dann anschließend ausgedruckt und sogar zusammengeklebt dann teilweise die beidseitigen Ausdrücke, weil mhm. Ich meine, wenn man das jetzt im Duplex druckt, dann ist es ja nie auf derselben Höhe, ja, sondern es ist immer ein bisschen verrutscht. Deswegen habe ich schon immer zwei Seiten ausgedruckt, habe dann zwei Seiten ausgeschnitten, habe dann zusammengeklebt, dass die wieder quasi so waren, wie sie vorher waren. Habe die auch alle wieder in die einzelnen Schachteln reingeräumt. Also ich habe ja von dem ersten Spiel habe ich ja die vier Szenarien alle gespielt.
Mhm.
Und dann habe ich noch 4 Erweiterungen noch gespielt und ein Szenario von dem 3D-Ding auch getestet. Mhm. Genau, also da habe ich auch einiges mitgespielt.
Ja, bei mir ist der letzte Titel, jetzt kommt nochmal ein Schwergewicht-Titel wie Wasserkraft. Wasserkraft habe ich auch auf dieser Liste, weil es einfach unglaublich für mich und unglaublich intensiv war, dieses Spiel zu spielen. Ich weiß, ein paar Mal gespielt. Ich glaube, wir haben ein paar Zweierpartien auch gemacht. Wie man dem anderen sprichwörtlich das Wasser abgraben kann und was man da alles planen muss. Und ach, jetzt habe ich wieder einen Betonmischer zu wenig. Jetzt, ach herrje, wie komme ich denn an den jetzt ran? Und auch dann noch mit der Leafwater-Erweiterung, mit diesen Aufgaben, die es da noch gibt oder Missionen oder Exporte oder wie es heißt. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Ein Schwergewicht, wo man sich auch ziemlich einbauen kann selber. Man kann sich ziemlich selber im Weg stehen. Man kann aber auch sehr viel von den anderen geärgert werden. Und also ein ganz tolles Spiel, definitiv unter den Top 10.
Ja, finde ich auch sehr geil. Wäre bei mir wahrscheinlich in den Top 20 dabei. Bei den Top 10 hat es dann leider nicht ganz gereicht. Ja, cool. Dann haben wir jetzt unsere beiden Top 10s aufgezählt, haben noch ein paar extra Titel genannt gehabt. Ich hoffe mal, dass durch diese kleine Auflistung jetzt unsere Zuhörer besser verstehen, wie wir so ticken und was wir so am meisten spielen und was bei uns am ehesten auf den Tisch kommt. Ich würde sagen, das reicht dann für heute. Wir sind jetzt knapp bei 45 Minuten, wenn wir es ein bisschen geschnitten haben, wahrscheinlich bei einer halben Stunde. Dann Ingo, vielen Dank.
Und danke dir.
Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Bis dann, alles Gute.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster.
Oder besucht unseren Discord-Server.
Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auch bei Instagram unter @brettspielmonster. Wir freuen uns.
Bis bald.